Schönen Nachmittag, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Es freut mich sehr, dass Sie gekommen sind und sich mit diesem düsteren Kapitel unseres Landes auseinandersetzen und darüber hören wollen. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass man begonnen hat, diese schreckliche Zeit aufzuarbeiten. Und ich danke auch unserem früheren Rektor, der diese Erinnerungskultur bereits nach den Sanktionen begonnen hat. Und da wurde schon eine große Aufklärung, was alles in diesem Land möglich war, begonnen. Was geschehen ist, können wir nicht ändern. Wir müssen aber dazu stehen, dass es nie, nie wieder passieren darf. Dass wir nie wieder Menschen aufgrund ihrer Religion, aufgrund ihrer Art zu leben, verfolgen und dass wir ihnen die Existenz nehmen und auch das Leben. Und daher beginne ich jetzt gleich mit dem ersten Redner, Herr Professor Lade, und ersuche um das Referat.
Danke für die Begrüßung. Also ich möchte Ihnen heute zentrale Ergebnisse des Projektes vorstellen, das wir im Rahmen des Hauses durchgeführt haben, und möchte mit drei Bildern beginnen. Also das ist der Projektbericht, den habe ich hier kurz, den konnten wir abschließen, der hat etwa 100 Seiten, und den habe ich hier abgebildet. Also ich möchte mit diesen drei Bildern beginnen. Das erste Foto ist das einzige, welches wir für die NS-Zeit auffinden konnten. Es wurde hier im Haus 1944 während der Wiener medizinischen Wochen einer Großveranstaltung der NS-Medizin aufgenommen. Zu sehen ist der Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti und sitzend der Kinderarzt Franz Hamburger. Das zweite Bild wurde kurz vor dem Anschluss aufgenommen, wahrscheinlich zur 100-Jahr-Feier der Gesellschaft im Jahr 1937. In der ersten Reihe sind der Präsident Eichelsberg und der Ehrenpräsident Wagner Jaurek zu sehen. Man kann davon ausgehen, dass rund 60% aller hier Abgebildeten nach dem Anschluss nicht mehr Teil der Gesellschaft waren, aufgrund ihrer jüdischen Herkunft. Ich möchte Ihnen nur ein paar der Personen im Auditorium vorstellen. Also zu sehen sind die beiden HNO-Ärzte Markus Hayek und der zweite HNO-Arzt Karl Moritz Menzel. Wir haben hier im Archiv den Nachlass von Karl Moritz Menzel entdecken können. Und darin sind die Briefe enthalten, die über die Flucht der beiden vor den Nationalsozialisten Auskunft geben. Wir haben hier eine kleine Ausstellung gestaltet, die Sie sich gerne später anschauen können und in der auch die Briefe teilweise präsentiert werden. Des Weiteren ist auch Dora Brücke-Delecki hier im Hintergrund zu sehen. Sie war das erste weibliche Mitglied der Gesellschaft. Sie war ebenfalls jüdischer Herkunft. Ich war auf dieser Folie knapp die Folgen des Anschlusses für die Wiener Medizin zusammengefasst, damit man ein paar Zahlen hat, um sich das vorstellen zu können. Es allein in Wien verloren aufgrund des Anschlusses 3.400 von 4.200 Ärzten aufgrund ihrer jüdischen Herkunft ihre Approbation. 40% aller Lehrer und Professoren der Universität Wien waren von Verfolgungsmaßnahmen betroffen. Die medizinische Fakultät verlor rund 52% ihres Lehrkörpers. Keine andere medizinische Fakultät im deutschsprachigen Raum war so stark betroffen. Allerdings begann der Antisemitismus sich bereits nach dem Ersten Weltkrieg immer stärker auszubreiten und jüdische Wissenschaftler hatten nur sehr geringe Karrierechancen. Hier ein weiteres Bild. Es wurde ebenfalls im Rahmen der 100-Jahr-Feier aufgenommen. Zu sehen sind auf diesem Bild wiederum Wagner Jaurek, andererseits der damalige Vermögensverwalter Adolf Irtl. Diese beiden spielten beim Übergang der Gesellschaft der Ärzte zur Wiener Medizinischen Gesellschaft eine wichtige Rolle. Wagner Jaurek wurde in der NS-Organisation symbolisch die Mitgliedschaftsnummer 1 verliehen. Irtl, der hier im Umfeld vieler jüdischer Kollegen sitzt, war nach dem Anschluss als kommissarischer Leiter für die Diskriminierung und den Ausschluss jüdischer Mitglieder zuständig. Obwohl jüdische Mitglieder fast alle Berechtigungen verloren, wurden ihre Mitgliedsbeiträge energisch eingetrieben. Dies ganz im Gegensatz zu sogenannten arischen Ärzten, denen man Schulden grundsätzlich erließ. Da jüdische Ärzte zu dieser Zeit nur mehr als Krankenbehandler arbeiten durften, bedeutete dies eine zusätzliche riesige finanzielle Belastung. Der Mitgliedsbeitrag betrug damals immerhin 80 Schilling. Das waren heutzutage umgerechnet ungefähr 250 Euro. Wenn man sich das Beispiel von Anton Lieben, der hier abgebildet ist, vorstellt, der gleichzeitig 4 Mitgliedsbeiträge einzahlen musste, sind das immerhin 1.000 Euro, die zusammenkommen und von ihm beglichen werden mussten. Da kehren wir nochmals zu diesem Bild zurück. Neben Irtl sitzt Wilhelm Falter. Er war Mitglied im Deutschen Club und seit 1936 illegales NSDAP-Mitglied. Seine Wohnung in der Frankgasse 2, also nicht sehr weit weg von hier, diente kurz vor dem Anschluss als Unterschlupf für Angehörige der SS. Sein Sohn Wilhelm Falter Junior war Teil desselben SS-Sturms wie der langjährige Präsident der Gesellschaft der Ärzte Karl Hermann Spitzi, auf den ich später noch zu sprechen kommen möchte. 3 Reihen dahinter ist Eduard Bergkopf zu sehen, später Dekan und Rektor der Universität in der NS-Zeit. In der ersten Reihe sieht man den jüdischen Medizinhistoriker Max Neuburger. Auch zu sehen ist Wilhelm Kerl, damals im Verwaltungsrat. Er wurde später nach dem Anschluss inhaftiert. Zu sehen ist des Weiteren auf der anderen Seite auch Wolfgang Denk, der nach dem Zweiten Weltkrieg Präsident der Gesellschaft der Ärzte wurde. Des Weiteren 2 Reihen vor Bergkopf sieht man auch noch den jüdischen Kinderarzt Wilhelm Knöpfelmacher, der wenige Tage nach dem Anschluss Selbstmord beging. Im Hintergrund ist außerdem noch der langjährige Bibliothekar der Gesellschaft der Ärzte Isidor Fischer zu sehen. Er hatte zum Anlass der 100-Jahr-Feier der Gesellschaft eine Geschichte der Gesellschaft der Ärzte veröffentlicht, die allerdings 1938, als das Buch dann in den Druck ging, anonymisiert erscheinen musste, da man einen jüdischen Autor nicht mehr auf das Titelblatt bringen wollte. Das dritte Bild stammt schließlich aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das von 1952 wurde anlässlich des 2. österreichischen Krebstages aufgenommen. Hier zu sehen ist der neu ernannte oder nach dem Zweiten Weltkrieg ernannte Präsident Wolfgang Denk, auf der anderen Seite der damalige österreichische Bundespräsident Theodor Körner. Kommen wir jetzt nun konkret zu den Projektzielen zu sprechen. Ich habe die wichtigsten Fragestellungen, die wir uns gestellt haben, hier abgebildet. Ich möchte mit einer Beschreibung des Übergangs und der personellen Kontinuität von der Gesellschaft der Ärzte zur nationalsozialistischen Ersatzorganisation beginnen. Hier wurde nun ersichtlich, welche Bedeutung den Machtverhältnissen im Vorstand der 1920er und 1930er Jahre zukam. Zunächst drängten ehemalige Funktionäre der Gesellschaft und Amtsträger der Wiener Fakultät, darunter Wagner Jaurek, aber auch Eduard Bernkopf, darauf, die alte Gesellschaft auch im NS-Staat zu erhalten. Dieser Plan scheiterte allerdings, da die neuen Machthaber grundlegend in das Vereinswesen eingreifen wollten. Dennoch riefen sie eine Ersatzorganisation ins Leben, welche aufgrund der Intervention Wagner-Jaureks und Bernkopfs die Gesellschaft der Ärzte in der Struktur der Gesellschaft der Ärzte sehr ähnlich war. Ein weiterer wichtiger Teil des Projektes war, den Ablauf des Ausschlusses und der Vertreibung jüdischer Mitglieder zu beschreiben. Ich habe Ihnen schon teilweise darüber berichtet. 59% aller Mitglieder und circa ein Drittel der Funktionäre der Gesellschaft der Ärzte waren 1938 jüdischer Herkunft. Auf der Folie sehen Sie 3 der Verwaltungsratsmitglieder jüdischer Herkunft. Wir konnten im Rahmen des Projektes alle Namen der aus rassistischen und politischen Gründen Vertriebenen dokumentieren. Wir haben gerade mit Unterstützung der Stadt Wien, und wie ich heute erfahren durfte, auch mit Unterstützung des Zukunftsfonds, ein Nachfolgeprojekt gestartet, dessen Ziel die Gestaltung eines virtuellen Gedenkbuches ist. Ich möchte Ihnen hier nur 2 Beispiele bringen, wie Einträge des Gedenkbuches aussehen sollen. Das erste ist Viktor Hammerschlag, der 1900 Mitglied der Gesellschaft wurde. Er hielt im Rahmen der Gesellschaft mehrere Vorträge und beteiligte sich am Vereinsleben. Er wurde am 16. Mai 1943 in Theresienstadt ermordet. Das zweite Beispiel ist Karl Moritz Menzel, den ich heute schon erwähnt habe. Menzel gelang 1938 die Flucht nach Belgien, wo er aufgrund des Einmarsches der Nationalsozialisten versteckt leben musste. Über Menzels Schicksal konnten wir im Rahmen des Projektes auch schon ein Paper veröffentlichen, das ich hier kurz abgebildet habe. Ein weiterer wichtiger Teil des Projektes war die Tätigkeit der Wiener Medizinischen Gesellschaft als Ersatzorganisation der Gesellschaft der Ärzte zu beschreiben. Eine wichtige Frage dabei war, die Rolle der Funktionäre innerhalb des NS-Apparates genauer zu untersuchen. Die NS-Zeit fand eine Reorganisation des ärztlichen Vereinswesens statt. Die meisten medizinischen Gesellschaften wurden gelöscht, das 21 Fachgruppen in die Wiener Medizinische Gesellschaft integriert. Die neue Gesellschaft beruhte auf dem Grundsatz, dass sich die Wissenschaft der nationalsozialistischen Weltanschauung unterzuordnen hätte. Um die radikale Umstrukturierung zu legitimieren, unterstellte man der Gesellschaft der Ärzte und den Fachvereinen, von einem jüdischen Geist infiziert gewesen zu sein. Ich habe zwei einschlägige Zitate hier auf die PowerPoint-Folie aufgegeben. Näheres über die Wiener Medizinische Gesellschaft hören Sie dann im nächsten Referat von Florian Wolf. Wir haben uns das so aufgeteilt. Der letzte thematische Komplex des Forschungsprojektes beschäftigte sich schließlich mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. In der ersten Phase spielten Entnazifizierungsbemühungen und Gedenkbemühungen innerhalb der Gesellschaft eine wichtige Rolle. Die Gesellschaft konnte Mitte des Jahres 1945 noch nicht auf die Entscheidung des Entnazifizierungsprozesses zurückgreifen. Man traf daher selbst Maßnahmen, um belastete Ehemalige oder Mitgliedschaft auszuschließen. Als untragbar galten zu diesem Zeitpunkt illegale, frühere Mitglieder der SS und der SA sowie besonders in das NS-System involvierte Mediziner. Man ging damit über die Bestimmungen des Verbots- und Kriegsverbrechergesetzes hinaus. Von Anfang an war die damalige Deutung allerdings von einem Opfernarrativ geprägt. Der damalige erste Sekretär Albert Wittmann sagte anlässlich der Wiedereinrichtung der Gesellschaft, ich habe das Zitat hier abgebildet, die Gesellschaft der Ärzte war immer von einem wahrhaft patriotischen Geist getragen und hat diese Einstellung sich auch in der Zeit der Okkupation bewahrt. Dies geht aus der Tatsache hervor, dass nur zwei Mitglieder aus dem Kreis der Kollegen wegen ihrer vaterlandsfeindlichen Einstellung entfernt werden mussten. Im Sommer 1945 hatten sich 156 ehemalige Mitglieder, die Gesellschaft hatte 1938 über 800 Mitglieder, um die Fortsetzung ihrer Mitgliedschaft beworben. Der Vorstand kam zur Entscheidung, dass zwei dieser 156 aufgrund ihrer Belastung nicht mehr als Mitglied aufgenommen werden sollten. Wittmann erwähnt allerdings nicht, dass die Gesellschaft selbst 43 ehemalige unter den 156 feststellte. Diese Liste habe ich hier abgebildet. Sie wurde dem Verwaltungsrat damals zur Beratung vorgelegt, um zu entscheiden, wer nicht mehr als Mitglied der Gesellschaft weiter belassen werden sollte. Bedeutend ist, dass, und dies wird von Wittmann ebenso nicht erwähnt, sich viele der Ehemaligen aufgrund von Aussichtslosigkeit gar nicht um die Fortsetzung der Mitgliedschaft bewarben. Der Psychiater Otto Pötzl stand zum Beispiel ebenfalls auf der Liste der zu Streichenden, zog seine Bewerbung allerdings zurück. Adolf Irtl ist noch auf der Liste. Er ist hier unten zu sehen. Er wurde allerdings schließlich auch noch ausgeschlossen. Er hätte also als Dritter der Ausgeschlossenen in der Rede Wittmanns erwähnt werden müssen. 1947 trat das Nationalsozialistengesetz in Kraft. Die Gesellschaft berief sich nun auf die Entscheidungen der Sonderkommissionen. Ab 1948, dem Jahr der Amnestie der Minderbelasteten, wurde eine große Zahl Ehemaliger wieder aufgenommen. Zu ihnen zählt etwa Otto Pötzl und einer der beiden 1945 noch abgelehnten. 1956, ein Jahr nach der Generalamnestie, endet schließlich die Überprüfung der Ehemaligen in der Gesellschaft. Der Präsident Wolfgang Denk forderte damals in einer Vorstandssitzung, die am 10. Februar 1956 stattfand, wie ich zitiere, dass man alle Herren aufnehmen sollte, die sich darum bewerben. Es kam noch in derselben Sitzung zur Aufnahme von Erwin Risak, dem ehemaligen Geschäftsführer der Wiener Medizinischen Gesellschaft, und ebenso von Heinrich Groß. Beide waren wurden bis dahin eben nicht aufgenommen, also es wurde immer wieder abgelehnt, sie aufzunehmen. In den 1960er Jahren steigen dann schließlich kontinuierlich teilweise auch stark belastete Ehemalige in den Vorstand auf. Ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen. Besonders veranschaulichen lässt sich die Reintegration Ehemaliger anhand des Internisten und Penicillinforschers Karl-Hermann Spitzi. der in den 1980er Jahren das Amt des Präsidenten der Gesellschaft innehatte. Spitzi trat 1934 in die SS ein. Er machte dort schnell Karriere. 1938 fungierte er als persönlicher Sekretär Hubert Klausners, dem Leiter der österreichischen NSDAP und späteren Stellvertreter des Reichskommissars und ebenso österreichischen Innen- und Kultusminister. Klausner starb überraschend am 12. Februar 1939. Damit endete Spitzis Laufbahn im Ministerium. Bereits als Kandidat Med und Formulant forscht Spitzi 1937 und 1938 in der Klinik Eppinger über Vitamin A. Während des Zweiten Weltkriegs war er Teil der SS-Division Viking und nahm als Truppenarzt am Russlandfeldzug teil. Seine Division beteiligte sich damals an Pogromen und Massenerschießungen von Juden. Im Sommer 1943 wird ihm aufgrund einer Befürwortung Eppingers ein Aufenthalt zwecks Forschung zur Hepatitis an dessen Klinik gewährt. Während dieser Zeit wurden an der Klinik Eppingers Experimente in der Unterdruckkammer durchgeführt. Während Spitzi laut einem späteren Zeitzeugeninterview mit Bruno Schneeweiß später vehement bestritt, dass in der Klinik Eppinger Experimente stattgefunden hätten, hat der spätere Klinikchef Erwin Deutsch eingeräumt, über die Experimente Bescheid gewusst zu haben. 1984 veröffentlichte Spitzi mit zwei Co-Autoren das Buch Der Versuch am Menschen in der Wiener Medizinischen Schule in Selbstdarstellungen, dessen Ziel es laut den Autoren auch gewesen sei, ich zitiere, das Trauma KZ-Versuche aufzuarbeiten. Spitzis Beitrag endet allerdings im 19. Jahrhundert. Also es findet hier keine wirkliche Aufarbeitung der KZ-Versuche natürlich statt. 1989 sagt Spitzi in einem Vortrag in Grünau, dem Sitz der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle, die tiefen Enttäuschungen durch die Abwege des Nationalsozialismus, das Kriegserlebnis in Russland, die schwere Nachkriegszeit waren eine harte Prüfung, obwohl auch ein unersetzbares Fegefeuer. Nach einem Intermezzo als Leiter einer technischen Firma an die Klinik zurückgekehrt, ergaben sich endlich wieder Forschungsmöglichkeiten. Während des Krieges hatte ich solche aus begreiflichen Gründen abgelehnt. Der letzte Satz ist aus zwei Gründen interessant. Erstens aufgrund seiner Forschungstätigkeit an der Klinik Eppinger, die dieser Aussage widerspricht. Zweitens, weil er hier einzugestehen scheint, über humane Experimente Bescheid gewusst zu haben. Spitzis NS-Vergangenheit wurde erstmals während seiner Präsidentschaft in der Gesellschaft der Ärzte 1986 thematisiert. Spitzi befand sich damals am Wahlvorschlag der Grünen Alternative für die Nationalratswahl 1986 auf Platz 13, das sehen Sie hier. Er trat zurück, als das Profil im März 1986 einen Artikel über seine SS-Vergangenheit brachte, über die sich der damalige Wahlkampfmanager Björn Strobel laut dem Profil überrascht zeigte. Hier sehen Sie ein Bild der Verleihung der Billroth-Medaille an Konrad Lorenz 1984. Auch Spitzi verdankte seinen Platz auf der Liste der Grünen, wahrscheinlich seiner Bekanntheit. Spitzi war Teil der Anti-AKW-Bewegung und hatte schon 1983 für die VGÖ kandidiert. Anhand von Spitzi lässt sich das Bild der Forschung bestätigen, dass das ideologische Erbe des Nationalsozialismus und auch die damit verbundenen medizinischen Verbrechen lange Zeit weder fachintern und schon gar nicht öffentlich zu einem Diskussionsgegenstand gemacht wurden. Wie das Beispiel Spitzis zeigt, konnten sich auch stärker in die NS-Ideologie verstrickte Ärzte ohne größere Probleme rehabilitieren. Herzlichen Dank.